Und als ich in meinem Praktikum das erste Mal dort gepredigt habe, habe ich das beste Feedback überhaupt gekriegt. Und zwar kam ein Herr zu mir und hat gesagt, weißt du, es war so gut, wie du gepredigt hast. Und selbst wenn der Inhalt Quatsch ist, du sprichst so ein gutes Hochdeutsch, es ist ein Genuss, dir zuzuhören. Wir haben Wörter gehört, die haben wir noch nie gehört. Redewendungen, die kennen wir gar nicht. Und ich habe mir gedacht, funktioniert da unten, funktioniert heute Morgen nicht so gut, weil ihr mich besser versteht. Und deswegen muss ich mich wahrscheinlich ein Stück weit mehr anstrengen. Aber das ist auch nicht schlimm, weil dann lernt man wieder mehr und ist da auch mehr herausgefordert, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Und heute Morgen will ich euch nochmal eins sagen und uns generell an eins erinnern. Und zwar, wir sind am Sonntagmorgen zusammengekommen, um einem Gott zu begegnen, der größer ist als alles, was wir jemals erlebt haben. Es ist der Gott der Bibel. Mein Jugendpastor sagt, es ist der Gott der zweiten Chance. Es ist der Gott, der immer vergibt. Im Alten Testament ist es Jahwe Rapha. Rapha, hebräisch für Heilung. Gott, mein Arzt. Gott, der Souveräne, der sich Israel ausgesucht hat. Und egal, was die Jungs gemacht haben, er ist niemals von dem Weg abgekommen, mit denen weiterzugehen. Ein Gott, der alles in seiner Hand hatte und wusste, ich werde meinen Sohn Jesus Christus schicken, damit die Welt sich wieder mit mir versöhnen kann. Der Gott, der heute redet, der Gott, der heute wirkt, der Gott, der seit 2000 Jahren eine Bibel geschrieben oder schreiben lassen hat, die hätte so oft verfälscht werden können, aber die heute noch standhaftig ist. Eine Souveränität, die so riesengroß ist, dass wir das gar nicht greifen können mit unserem menschlichen Verstand. Und das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sich von oben runtergebeugt hat und gesagt hat, Julian, für dich komme ich so tief, wie es geht. Der hat das zu uns allen gesagt, zu jedem Einzelnen von uns. Und ich bin davon überzeugt, dass du heute Morgen hier bist, weil du eine Begegnung mit diesem Gott hattest. Mit diesem lebendigen, großen, einzigartigen, wahrhaftigen Gott. Und was noch viel verrückter ist, und da wird es spannend, dieser Gott ist zwar so souverän und hat alles in der Hand, aber ein ganz, ganz großer Teil seines Heilsplanes war es, dass du mit dabei bist. Dass du auf dieser Erde Zeuge bist. Dass du auf dieser Erde bist und Kirche baust, damit Leute, die ihn noch nicht kennen, das erste Mal erleben werden. Du bist hier und hast seine Hoffnung erlebt und Gott sagt, geh raus und teil diese Hoffnung. Diese Welt braucht diese Hoffnung. Diese Welt braucht mich und ich brauche dich. Ich brauche euch, damit es auf die ganze Welt verteilt wird. Egal ob hier in Herford, in Löhne, in Frankfurt, in Asien, in Indien, es ist egal. Ich brauche Leute, die für mich unterwegs sind und von der Hoffnung erzählen, die ich ihnen gezeigt habe. Und ich persönlich ertappe mich immer wieder, dass das eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt, von dieser Hoffnung zu erzählen. Und du denkst vielleicht, der hat doch gerade gesagt, dass der Pastor ist. Und das ist doch sein Job. Aber ich sage euch eins, in der Kirche, hier heute Morgen, darüber zu predigen, wie dieser Gott groß ist und herrlich ist, das ist nicht so schwierig. Aber wenn ich in Erzhausen in den Friseurladen gehe und ich bin immer wieder bei der gleichen Friseurin, und die Giovanna, die sagt, du sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Und ich gucke links und rechts von mir und sehe, da sitzen zwei Leute, die ziemlich nah an mir dran sind und auch die Haare geschnitten bekommen. Dann werde ich so leise. Ah, ich werde Pastor. Und sie so, ach, du wirst Pastor. Und ich denke mir, sag das doch nicht so laut, die halten mich alle für verrückt. Und sie sagt, Pastor, was machst du denn da? So Kirche, Holzbänke, boah, meine Eltern, katholische Kirche, das ist ja langweilig. Nein, Freikirche, so mit Stühlen. Und richtigem Lobpreis und so. Ach, Lobpreis kennst du nicht. Also so Musik, so mit Gitarre und so. Die sagt, wie, das habe ich ja noch nie gehört. Und ich merke, mir fällt es ziemlich schwierig, ihr ganz normal zu erzählen, was irgendwie mich beschäftigt und was ich auch beruflich auf dem Herzen habe. Und wenn es dann sogar weitergeht und wir uns tatsächlich auf diesem Friseurstuhl angefreundet haben und ich so langsam fangen die Gespräche an tief zu gehen und ich merke, ohne jetzt aufdringlich, eklig, evangelistisch zu werden, hier könnte ich jetzt ein bisschen Hoffnung streuen. Da ist ein ganz großer Kampf in mir. Wenn sie erzählt, dass sie zu Hause ist und irgendwelche Probleme hat, oder gehen wir mal von ihr weg, wenn generell jemand irgendwie erzählt, alleine schon dieser Satz, hey, ich weiß, dass du vielleicht nicht glaubst, aber ich glaube an Gott, ich kann für dich beten. Das ist eine sehr, 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 sehr große Hürde. Und in dieser Zeit, in diesen 2 Jahren Studium, habe ich aber eins gelernt. Umso mehr ich von der Botschaft Gottes, von dem Evangelium ergriffen werde, umso mehr wird es für mich ganz natürlich und ganz normal, in den richtigen Momenten diese Hoffnung von Jesus Christus zu teilen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich da ein bisschen ertappt gefühlt hast oder vielleicht dich auch an eine Situation erinnert hast, wo du heute noch sagen würdest, Mann, warum habe ich nichts gesagt? Oder vielleicht bist du hier, ich als Pastor war in mehreren Kirchen jetzt schon und da ist immer auch so ein bisschen die Diskussion, wie soll der Sonntagsgottesdienst sein? Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, boah, unser Sonntagsgottesdienst, der muss mehr für neue Leute sein. Das muss irgendwie barrierefrei sein. Warum machen die das nicht? Warum ist das schwierig? Oder du stehst an dem Punkt und merkst in deiner Familie, bei deinem Cousin oder bei deinem Onkel, da sind Schwierigkeiten, aber jetzt mal zumindest zu sagen, hey, es gibt Hoffnung, das ist auch eine Barriere für dich. Dann lass dir gesagt sein, du bist da nicht alleine, denn wir sind alle ein Stück weit da gewesen oder wir sind da heute noch, aber ich weiß, dass wir da auf jeden Fall rauskommen werden, weil ich glaube, dass das Evangelium eine Kraft hat, uns zu berühren, uns zu verändern und diese Kraft lässt uns ganz natürlich und ganz authentisch von der größten Hoffnung auf dieser Erde erzählen. Und heute Morgen habe ich genau deswegen eine Story mitgebracht aus dem Alten Testament, die mich mehr dahin gebracht hat, wirklich ganz, ganz entspannt von diesem Jesus zu erzählen. Und zwar geht es um das Buch Hosea. Und das Buch Hosea, da geht es um einen Propheten, der auch Hosea heißt. Und dieser Prophet, der hatte ordentlich zu knacken. Der ist gesandt worden von Gott, um Israel eigentlich nur zu sagen, was sie falsch machen, wie sie es falsch machen und was passiert, wenn sie weiterhin etwas falsch machen. Und Hosea stand also dort und hat Israel gesehen, wie Israel, das ausgewählte Volk Gottes, Götzen verehrt hat. Wie sie angefangen haben, sich Sachen zu suchen, die diesen Gott irgendwie, ja, diesen Gott, der immer dabei war, so ein bisschen zu ersetzen. Ja, wir glauben schon, dass es da einen Gott gibt, auf jeden Fall. Aber wir brauchen auch irgendwas Sichtbares hier. Also es ist ja schwierig, jetzt immer nur zu diesem Unsichtbaren zu beten. Wir brauchen Götzen, ich muss was sehen. Ja, ich muss auch was sehen. Und das ging sogar so weit, dass die Gelehrten, also die Priester in dem Volk, angefangen haben, so Mischreligion zu verbreiten. Die haben nicht nur gesagt, hey, da gibt es einen Gott, dieser Gott ist groß und der ist immer mit uns. Denn die haben auch angefangen zu sagen, ah, dann haben wir ein paar Götzen, der ist für Geld, der ist ein bisschen für Essen, dass wir auch genug haben. Und die haben angefangen, ihr Gottesbild, der Gott, der sie auserwählt hat, so ein bisschen zu ersetzen durch andere Götter und durch andere Götzen. Und in diese Situation kommt Hosea rein und sieht das Chaos und hat auch seine Mühe damit, weil er an Gottes Herz hängt und weil er an Gott hängt und weil er da wirklich mit ganzer Seele dabei ist und sich fragt, Gott, was ist hier los? Und Hosea geht schlafen und Gott spricht zu ihm eines Abends. Und Gott spricht zu ihm und sagt, Hosea, geh und nimm dir eine Prostituierte als Frau. Hosea, der Prophet, der gefühlt Einzige in dem ganzen Kapitel, der irgendwie noch am nächsten an Gott dran ist, kriegt von diesem Gott gesagt, geh und nimm dir eine Prostituierte als Frau. Ich will nicht wissen, wie der morgens wach geworden ist und sich gedacht hat, das kann nicht wahr sein. Und ich kann mir vorstellen, wie Hosea auf den Knien saß und gesagt hat, Gott, wenn dieser Traum von dir ist, dann musst du mir das zeigen. Ich kann das nicht machen. Und Gott sagt, doch, in Kapitel 2 lesen wir den ganzen Anhang, wo Gott dann zu Hosea sagt, Dieses Bild, wie du eine Prostituierte zu Frau nimmst, eine Frau, die auf jeden Fall in Zukunft wieder fremdgehen wird, eine Frau, die lustvoll gesteuert ist, so ist die Beziehung zwischen mir und Israel. Und dieses Bild der Frau, die fremdgehen wird, dieses Bild benutzt Gott durch Hosea, um Israel zu sagen, ihr seid die, die durch den Götzendienst mir immer wieder fremdgehen, obwohl ich einen Bund mit euch geschlossen habe. Boom. Das ist ein Ding. Der einzige Prophet, den man nochmal im Tempel sieht, wo man das Gefühl hat, der ist ganz nah dran, wird als Bild benutzt, um zu zeigen, wie die Beziehung momentan zwischen Israel und Gott ist. Und es geht noch weiter. Hosea geht los und holt sich die Frau und nimmt sie zur Frau und ihr Name ist Gomer. Und er heiratet Gomer und sie haben 3 Kinder. Und bei jedem Kind spricht Gott vorher zu Hosea und sagt etwas zu dem Namen. Das erste Kind, sagt Gott zu Hosea, nenn dein erstes Kind Jezreel. Jezreel ist ein Ort damals und dieser Name stand prophetisch dafür, als der Ort, wo Gott Israel vernichten wird, wenn Israel nicht mehr aufhört mit dem, was sie gerade tun. Das zweite Kind war im Anmarsch und Gott spricht wieder und sagt, nenn dein Kind Lo-Ruhama, kein Erbarmen. Hebräisch für kein Erbarmen. Ich werde kein Erbarmen haben mit dem Volk Israel, wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt weitermachen. Und der dritte Name bei dem dritten Kind soll heißen Lo-Ami. Lo-Ami heißt nicht mein Volk. Und Gott sagt, wenn Israel so weitermacht, werde ich es nicht mehr mein Volk nennen. Und ich habe das gelesen und ich habe mich gefragt, Jesus, warum habe ich das für Sonntagmorgen auf dem Herzen? Und ich dachte mir, spannend. Gut, dass nach Kapitel 2 aber Kapitel 3 kommt und es eine gute Auflösung gibt. Aber vorher will ich da kurz nochmal drauf eingehen und ganz bewusst sagen, ich glaube, spätestens bei dem dritten Kind und wo alle gesehen haben, dass Hosea trotzdem noch am Herzen Gottes ist, ich glaube, spätestens dann müssten eigentlich rein theoretisch einige Israeliten gemerkt haben, ui, hier geht's irgendwie ganz, ganz krass zu sich. Und als diese 3 Kinder also da waren und Gott nochmal genau neu erklärt hat, in welchen detaillierten Punkten Israel fremd geht und falsche Wege geht. Genau an dieser Stelle setzt aber etwas ein, von dem ich heute erzählen möchte, wo ich sage, das ist das Evangelium Gottes und das hat meinem Herz berührt und ergriffen, dass ich mehr und mehr diese Hoffnung von Gott weitergeben kann. Also nochmal zusammengefasst, Hosea hat Gomer geheiratet, eine Prostituierte, und Gott hat Hosea schon ganz klar gesagt, diese Frau wird wieder fremd gehen, weil sie als Sinnbild für Israel steht. Wir lesen Kapitel 1, wir lesen Kapitel 2 und in Kapitel 3 passiert genau das, was Gott schon angekündigt hat. Und zwar, die Frau von Hosea geht weg und geht wieder fremd und fängt an, ihrem Mann fremd zu gehen und wieder ins Viertel zu gehen, ins Rotlichtviertel und dort wieder ihr Geld zu verdienen. Und ich will nicht wissen, wie hart das gewesen sein muss für Hosea, weil ich glaube schon, bei seiner eigenen Frau hatte er irgendwie die Hoffnung, Gott, hab Gnade mit mir, dass das nicht passiert. Hab Gnade mit mir. Und ich glaube, genauso hat Gott auch immer wieder Hoffnung mit Israel gehabt. Hoffentlich passiert nicht schon wieder, dass diese Jungs nach einer neuen Umkehr wieder abdriften. Aber es passiert und Hosea ist wahrscheinlich vor Gott und bringt das vor ihn und sagt, Gott, was soll ich machen? Und hier kommt der Clou, auf den ich heute einen ganz, ganz großen Fingerabdruck legen möchte. Und zwar Gottes Fingerabdruck. Und zwar sagt Gott, geh los und kauf dir deine Frau wieder. Und damit wir es ein bisschen klar machen, lese ich mit euch aus Hosea 3, Kapitel 1 bis 3 die Bibelverse. Der Herr sprach zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu ungern deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für sie 15 Silberstücke und 4,5 Zentner Gerste zurück und sagte zu ihr, Hosea sagte zu ihr, du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen. Aber ich werde lange Zeit nicht mit dir schlafen. Die Geschichte hat sich aufgebaut, das Buch hat sich aufgebaut, wirklich zu dem hin, dass seine Frau wieder fremd geht. Und Gott sagt, obwohl es deine Frau ist, geh los und kauf sie zurück. Zurückkaufen? Das ist seine Frau. Was, also jetzt mal von dem ganzen Gedanken mit Scheidung und was mache und wie geht die Ehe weiter, mal ganz weit weg, das ist seine Frau. Als sie alleine war, hat er sie angenommen, er hat mir die Kinder gezeugt, er hat sie versorgt. Vielleicht musste er sogar, wie es damals üblich war, eine gewisse Form vom Brautpreis zahlen. Aber es war seine Frau. Und Gott sagt, geh zurück zu ihr, such sie und kauf sie. Und ich habe mir das vorgestellt, was für eine zerbrechliche Situation das sein muss. Dieser Mann, der gefühlt für uns Leser als einziger in dem Buch am nächsten an Gottes Herzen dran ist, sollte nicht nur eine Prostituierte heiraten, nein, er soll in das Viertel gehen, wo eigentlich total verpönt ist, dich da zu sehen als gläubiger Israelit, als gläubiger Jude. Da soll er hingehen und seine Frau freikaufen. Und ich stelle mir das vor, wie Hosea losgeht, mit jedem Schritt, wie er näher kommt, sein Gefühl immer mulmiger wird. Zum einen, was soll ich mit der Frau machen, wenn sie gleich wieder da ist? Falls ich sie überhaupt finde. Was mache ich, wenn ich sie überhaupt finde? Was ist, wenn der Typ, mit dem sie gerade unterwegs ist, wenn dieser einen horrenden Preis verlangt? Was soll ich, wie soll das vonstatten gehen? Aber er geht trotzdem. Er geht trotzdem, weil er irgendwie weiß, dahinter steckt was Größeres, und zwar das Bild, was Gott mit Israel vorhat. Und ich kann mir vorstellen, wie Hosea ankommt. Wie er ankommt und er geht in das Viertel rein. Und lass uns das mal kurz auf unsere heutige Zeit runterbrechen. Er geht ins Viertel und die Frauen stehen an den Fensterbänken und rufen zu und sagen, hier, ich bin noch frei, komm rein. Und er geht da durch und er denkt sich, ich bin nicht hier, um was in Anspruch zu nehmen. Ich bin hier, um meine Frau zu suchen. Und er geht weiter und lässt die ganzen Rufe an sich abprallen und geht um eine Ecke und auf einmal sitzt sie dort. Nee, mit einem anderen Mann und ist gerade in Preisverhandlung. Ja, der Mann sagt, ich zahle nicht so viel, du bist doch hier, du musst eh Geld verdienen. Du hast doch nichts anderes, 2 Silberstücke. Und sie denkt sich, was soll ich machen? Ich bin hier, ich verdiene hier Geld. Ich bin sowieso jetzt schon von meinem Mann abgehauen, ich muss es annehmen. Und Hosea sieht seine Frau, geht hin. Und ich stelle mir vor, wie er zu dem Freier geht, der sie gerade kaufen möchte. Und wie Hosea sagt, was zahlst du? Und er sagt, 2 Silberstücke, mehr mache ich nicht. Und dann sagt Hosea, ich gebe 15. Und der Freier sagt, dann suche ich mir halt eine andere, was ist los? Und der Freier geht weg und Hosea kauft die Frau frei von dem Freier, dem sie gehörte, um sie wieder sein eigen zu nennen. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie demütigend das sein muss. Ob es noch schlimmer geht, vor allen Dingen in der Kultur zu der damaligen Zeit. Aber Hosea hatte sein Herz für seine Frau nicht verloren und den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, dahinter komplett gesehen, egal wie schwierig es war. Und während ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, wenn das im AT steht, dann muss das ja auch irgendeine Bewandtnis fürs Neue Testament haben. Und natürlich spricht das Buch davon, dass Gott Israel hinterherrennt und sie wieder von ihrem Götzendienst zurückholt. Aber was ich auch glaube und was wir sehen im Schriftzeugnis ist, dass Israel auch oftmals prophetisch für dich und mich steht. Für dich und mich. Nur in anderer Form. Gott musste in unserer Zeit nicht Hosea losschicken, um uns Menschen zu zeigen, in was für einer Beziehung wir zu Gott leben, durch die Sünde, die uns von ihm trennt. Nein, er hat Jesus Christus geschickt, um das wiederherzustellen, was uns von ihm trennt. Gott nimmt dieses Bild von dem Mann Hosea, der seine eigene Frau aus der Sexsklaverei zurückkauft, als ein Bild, um uns zu zeigen, wie viel Geld er bezahlt hat, damit er uns freigekauft hat. Und es waren keine 15 Silberstücke, es war eine Person, es war sein eigener Sohn, es war Jesus Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben erhalten wird. Und als ich dieses Bild für mich realisiert habe, dass Gott kein Preis zu hoch ist für mein Leben, dass Gott kein Preis zu hoch war für dein Leben, da hat es mich ergriffen. Da hat es mich ergriffen. Ergriffen, dieses alte Wort. Mein Herz berührt, würden wir heute sagen. Nicht nur verstanden. Mich hat es berührt und ich habe mich gefragt, Gott, wie oft hast du mich eigentlich zurückgekauft? Wie oft bin ich abgehauen? Wie oft bin ich in mein Viertel zurückgegangen und du hast wieder an mir im Herzen geklopft und hast gesagt, ich bin noch da und ich werde nicht gehen. Ich bin da und ich werde nicht gehen. Komm wieder zurück, mein Kind. Komm wieder zurück, mein Kind. Und wie oft habe ich trotzdem, obwohl ich diese Worte gehört habe, in dieser, ich sag mal, Situation trotzdem geharrt und brauchte durch Freunde, durch Mitmenschen ein Anstupser, ein gutes Wort, einen seelsorgerlichen Rat, um zu verstehen, bei mir in meinem Leben muss ein Umdenken wieder stattfinden. Bei mir in meinem Leben muss ein Umdenken wieder stattfinden. Und ich persönlich bin Gott so dankbar dafür, wie oft er an mein Herz geklopft hat und mich wieder zurückgeholt hat. Egal, ob es jetzt in der Zeit auf meiner Bibelschule war, wo ich teilweise Zeiten hatte, wo ich vor dem ganzen Studieren nicht mal mehr irgendwie den Kopf dafür hatte, persönliche Zeit mit Gott zu verbringen. Oder sei es davor, in der Zeit, wo ich 2 Jahre lang arbeitslos war, weil meine eigene Faulheit mich gehemmt hat. Gott hat immer wieder an mir geklopft und gesagt, ich habe den Preis bezahlt, aber es liegt an dir, dass du zu mir zurückkommst. Und ich glaube, jeder von uns erinnert sich genau daran, an diesen allerersten Moment, wo du nichts ahnt, auf einmal gemerkt hast, hier ist irgendwas Größeres, hier ist irgendwas Höheres an meinem Herzen. Wo du dort standest und dich gefragt hast, okay, wenn dieses Gefühl in meinem Herzen, dieses Ziehen, dieses Rütteln, wenn das echt ist, wenn das du bist, Gott, dann zeig dich mir. Und Gott hat sich dir gezeigt und dir gezeigt, wie viel er für dich bezahlt hat, und zwar Jesus Christus am Kreuz, damit deine und meine Schuld vergeben werden. Und ich sage euch eins, solche Momente erlebe ich mehr und mehr und die ergreifen mich persönlich mehr und mehr, dass ich so langsam an den Punkt komme, dass ich gar nicht mehr anders kann, als von diesem Gott zu reden. Dass ich gar nicht mehr anders kann, als den Leuten zu erzählen, was es heißt, wenn man seinen Rucksack ablegt und das erste Mal merkt, geistlich gesprochen, dass man durchatmen kann. Wenn man merkt, dass man im Gebet etwas abgibt und man hat das Gefühl, es wird getragen, es passiert was. Das sind Momente, die ich meinen Freunden, meiner Friseurin, den Leuten an der Kasse, wo auch immer sich Sachen ergeben, das sind diese Momente, die ich ihnen nicht mehr vorenthalten möchte. Und warum ich heute darüber predige, ist eigentlich zum größten Teil, weil ich merke, dass das eines meiner größten Schwierigkeiten war. Und ich hoffe, dass ich da ein Stück weit von meinem Herzen heute Morgen teilen kann und es euch auch berührt, so wie es mich berührt hat. Weil ich weiß noch, bevor ich auf das biblische Seminar gegangen bin und ich wusste, ich werde Pastor, war für mich immer eins klar. Ich werde Gemeinde bauen, wo alle Christen kommen. Wir machen schön ein Stündchen Lobpreis. Wir machen schön ein Stündchen Bibellese, dann machen wir nochmal ein Stündchen Lobpreis und dann komme ich vom Segen, ja, ich erzähle den Segen, komme nach vorne und sage, seid gesegnet, alles Gute, segnet die Nichtchristen da draußen. Und ich fahre nach Hause und weiß, danke Gott, dass du mich berufen hast für den Dienst an den Gläubigen. Und es ist auch schön, dass ich mich nicht outen muss, weil es wird ja auch gefühlt immer schwieriger und unangenehmer in Deutschland. Aber ich habe ja eine eigene Berufung. Ich bin dafür da, andere zu trainieren. Moin. Andere zu trainieren, damit diese rausgehen und von diesem Jesus erzählen, von dem ich predige. Und 2 Jahre lang auf der Bibelschule haben mein Herz so sehr transformiert durch Vorbilder, durch Leute, die sehr evangelistisch unterwegs sind, dass ich heute hier stehe nach 2 Jahren und sagen kann, ich kann es für mich persönlich nicht mehr verantworten, Gemeinde zu gründen, wo wir nur unter uns sind. Ich kann es für mich nicht mehr verantworten, eine Gemeinde, einen Sonntagsgottesdienst, einen Hauskreis, eine Kinderspielgruppe, eine Connect-Gruppe, Small Group, wie auch immer es heißt. Ich kann es nicht mehr als Pastor verantworten, wenn ich da etwas baue, mit aufbaue, renoviere, wie auch immer, wenn ich da etwas kreiere, was wirklich sich nur um sich dreht und was den Auftrag Gottes nicht mehr im Fokus hat. Und ich bin dann noch nicht am Ende. Ich habe immer noch meine Schwierigkeiten, wenn ich jetzt nach den Ferien wieder zu Giovanna gehe und sie fragt, ja, was hast du in den Ferien gemacht? Und ich sage, ja, erzähle ich jetzt vom Urlaub oder von dem Predigen? Eigentlich von beiden. Und sie wird mich bestimmt fragen, worüber ich predige, weil sie kennt es aus ihrer katholischen Kirche. Und sie wird mich fragen, ja, welches Thema denn? Weil sie bestimmt irgendwas mal gehört hat. Aber ich nehme es mir immer wieder vor und bete wirklich für Kühnheit und für Mut und bete darum, dass Gott mich neu ergreifen lässt, das Evangelium, mit welchem er mich freigemacht hat. Und ich möchte am Ende nochmal ein kleines Leckerli mitgeben und euch ein Stück weit zeigen, was genau ich meine, an einem kurzen Beispiel. Und ich bitte euch, nagelt mich jetzt nicht zu sehr fest. Ja, ich mache es mal ganz bewusst ein bisschen schwarz-weiß, damit es deutlicher wird, dass das immer verschwimmt und dass man da wirklich weiß, man muss da grau denken und nicht schwarz-weiß, das weiß ich. Aber es ist mir nochmal wichtig, das ein bisschen rauszuschärfen. Und zwar, finde ich, kann man den Auftrag Jesu Christi ganz, ganz gut an den Worten evangelistisch und missionarisch festmachen. Wenn ich nämlich gehört habe, hey, erzähl doch mal deinen Freunden von Gott oder hey, wenn es sich was ergibt, dann erzähl ihnen doch von dieser Hoffnung. Dann hatte ich in meinem Kopf immer den Lars mit roten Büchern, der auf der Straße ist und sagt, heute Jesus for free, ihr müsst nur ein Buch mitnehmen, kommt alle ins Zelt, hier gibt es ein bisschen Musik, ein bisschen Tanz, Jesus liebt dich. Und ich sage euch eins, das wäre sehr, sehr unangenehm für mich. Zu denken, ich muss jetzt auf die Straße gehen, ich muss laut sein, ich muss überzeugend sein, ich muss gewinnend sein, ich muss irgendwas schaffen. Ich muss Leute wirklich komplett überzeugen, zu diesem Jesus zu kommen. Das habe ich für mich immer als Last empfunden. Und ich weiß, dass einige hier sitzen, die genau dort berufen sind, evangelistisch. Das ist ein Teil des fünffältigen Dienstes, Evangelist. Das ist ein Teil des fünffältigen Dienstes. Und ich bin froh, dass es dich gibt. Ich bin froh, dass es dich gibt, weil du mir hilfst, dass Leute in die Kirche kommen, die Jesus noch nicht kennen. Aber welche Ausrede ich nicht mehr gelten lasse, wenn es darum geht, Zeuge für Christus zu sein, ist die Ausrede, ich bin gar kein Evangelist. Kann sein, dass du keiner bist. Kann sein. Aber das heißt nicht, dass du nicht missionarisch sein darfst. Und missionarisch ist für mich aber was ganz anderes. Missionarisch ist für mich, mit der Freundin zusammenzusitzen, die gerade sich getrennt hat von ihrem Freund und die damit fertig ist mit der Welt. Und sie weiß, dass du Christ bist. Aber es geht nicht darum, dass du sie jetzt auf die Bibel holst und sagst, ach komm, Gott hat den Zerbruch geheilt, dies, das. Nee, missionarisch ist für mich, im richtigen Moment zu sagen, hey, ich bin für dich da, ich höre dir zu. Und wenn ich zu Hause bin, ich nehme das mit und ich bete für dich, dass du einen Frieden bekommst. Oder im richtigen Moment zu sagen, hey, ich sehe, dass dein Papa verstorben ist und dass das schwierig ist für dich. Hey, ich nehme es mit und ich bete, dass Gott euch Frieden schenkt. Oder auch mal im richtigen Moment, wenn du eine längere Wegstrecke mit deinem Freund unterwegs bist, zu sagen, hey, du hast so viel von Gott gehört. Denk doch mal darüber nach, was es heißt, mit diesem Gott unterwegs zu sein und nicht nur von ihm zu hören. Und das sind für mich zwei unterschiedliche Punkte. Evangelistisch zu sein und wirklich die Begabung zu haben, rauszugehen und richtig Feuer zu machen und Lust und Laune auf Gott zu machen und zu zeigen, dass er real ist und dass viel passiert. Und da gibt es Berufung und Begabung für. Aber auf der anderen Seite nie zu vergessen, auch wenn ich nicht evangelistisch bin, trotzdem spricht Gott ganz klar im Neuen Testament davon, Zeuge Christi zu sein, rauszugehen und die Welt zu Jüngern zu machen. Und da möchte ich uns heute Morgen nochmal ganz neu darauf hinführen, hinzeigen, hinweisen. Ja, es ist unangenehm. Aber wenn wir ergriffen sind von dem Evangelium, dass Jesus sich selbst hingegeben hat, damit wir von Schuld und Sünde befreit werden, dann verstehen wir auch mehr und mehr, was es heißt, eine gute Hoffnung zu haben, die diese Welt bitter nötig hat. Und ich glaube zutiefst, dass jeder Einzelne hier eine Geschichte hat, die ganz einmalig ist. Jeder Mensch in dem Raum bringt Geschichte mit. Jeder Mensch in diesem Raum hat Sachen erlebt. Mal weniger schwer, mal sehr schwer, mal extrem freudig, mal halb freudig, aber trotzdem gut. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, neu an die Bibel ranzugehen und uns von dem ergreifen zu lassen, was Gott für uns Menschen getan hat. Und auch immer zu wissen, wenn sich eine Situation anbahnt, Gott steht hinter dir. Und auch zu wissen, wenn sich eine Situation anbahnt, wo du von ihm erzählen könntest und du machst es nicht, dann ist da keine Verdammnis. Gott möchte nicht, dass du mit Druck rausgehst und von ihm erzählst. Gott möchte, dass du von ihm ergriffen wirst, dass du ihn verstehst, dass du ihn liebst, dass du mit ihm unterwegs bist und dass du aus dieser Freude heraus rausgehst und von ihm Zeugnis gibst. Und entschuldigt, wenn ich da wirklich heute ein bisschen schwarz-weiß bin, wenn ich da heute ein bisschen schärfer bin, auch in meinen Aussagen. Ich studiere Theologie, ich weiß, was es heißt, die Spannung zu halten. Es ist manchmal nicht einfach. Aber für heute Morgen hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es genau in diese Richtung gehen sollte. Dass es genau dahin gehen sollte. Und ich fühlte mich auch bestätigt durch das, was du am Anfang gesagt hast, mit der Ehebrecherin. Wo Jesus hingeht und sagt, es ist erstmal egal, was die anderen denken, ich sehe deinen Wert, was ist in deinem Herzen los? Oder auch, wie wir beim Abendmahl gehört haben, Gott vergibt. Ja? Durch Jesus wird der Bund wiederhergestellt. Das Abendmahl ist ein Zeichen, dass wir uns daran immer wieder erinnern. Ich habe vor ungefähr einer Woche mit der Telekom telefoniert. Und damit mit dieser Geschichte möchte ich auch abschließen. Also falls ihr Musik macht, wollt, könnt ihr gerne nach oben kommen. Ich habe vor einer Woche mit der Telekom telefoniert. Also bei mir sind die immer gut drauf, ich weiß auch nicht warum. Ich habe fast nie Verzögerung. Ich kriege immer gute Preise, also ich habe da Glück, ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da angerufen, muss ich ehrlich sagen, eine extrem attraktive Frauenstimme geht ran. Ja, herzlich willkommen bei der Telekom, mein Name ist, habe ich leider vergessen, sonst hätte ich es bei Facebook gesucht, nein, ist auch egal. Herzlich willkommen bei der Telekom, mein Name ist so und so, Sie sind hier im Hauptzentrum in Nürnberg, was kann ich für Sie tun? Und ich musste kurz, Nürnberg, warte mal, ich habe 2 Monate Praktikum gemacht in Nürnberg, in einer 1000-Mann-Gemeinde, wo ich keinen Stress habe, Leute hinzuschicken. Alles klar, abgespeichert, weiter telefoniert. Ich habe gesagt, hier, sieht so aus, ich habe da so einen 1000 Jahre alten Router, der geht nicht mehr, ich brauche einen neuen. Das können wir machen, alles kein Problem. Und dann hat sie aber gesagt, den Router müssen wir nicht tauschen. Ich starte mal so ein Konfigurationsding, das dauert 10 Minuten. So lange müssen sie aber in der Leitung bleiben. Da habe ich gesagt, jo, das schaffen wir, kein Problem. Wir waren sowieso ziemlich schnell von diesem förmlichen Sie weg und haben da so ein bisschen miteinander gequatscht. So, Wunder, dass ich nicht Kölsch geredet habe, so wohl habe ich mich gefühlt. Wir haben also miteinander geredet und sie startet das Ding und es ist Stille. Und ich denke so, wie kriege ich die jetzt in die Gemeinde nach Nürnberg, ohne aufdringlich und eklig zu sein? Und dann sagt sie, ja und, was machen sie sonst so eigentlich? Da habe ich gedacht, das geht ja einfacher als gedacht. Da habe ich gesagt, wollen Sie das wirklich wissen, frage ich immer. Das ist immer gut. Wenn die Leute fragen, was für einen Beruf machst du, sage ich immer, wollen Sie das wirklich wissen? Weil dann sagen die immer ja und dann habe ich sie nämlich. Dann können sie mich nicht verurteilen, weil sie wollten es wissen. So, also, ich frage, wollen Sie es wirklich wissen? Jo, will ich wirklich wissen? Ich werde Pastor. Ach, sagt sie, Mensch, ja, also so oft gehe ich ja nicht in die Kirche, aber das ist ja interessant. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich drin im Geschäft, jetzt fange ich einfach an zu erzählen. Hab das Wort ergriffen, wir mussten 10 Minuten warten, sie konnte nicht auflegen, ich konnte nur auflegen, weil sie kriegt Ärger vom Chef. Also, ist alles gut. So, ich fange an zu reden und sage, hey, wissen Sie was, aber nicht das, was Sie sich vorstellen. Sie gehen wahrscheinlich Weihnachten in die Kirche. Jo, Sie sitzen wahrscheinlich dann auf einer Holzbank. Jo, und es gibt eine Orgel. Jo, das mache ich nicht. Ach, das ist ja toll. Und ich fange an zu erzählen und sage, wissen Sie, ich werde Pastor, frei evangelisch. Ich habe es auf dem Herzen, dass die Werte und dass die Inhalte der Bibel heute in unsere Zeit kommen, weil ich glaube, dass an gewissen Punkten unsere Gesellschaft auch hier in Deutschland echt, ich sage es mal ganz hart, echt abgebrochen ist. Und ich habe das irgendwie auf dem Herzen, dadurch, dass ich an diesen Gott glaube, das auch rauszutragen. Und sie fängt an zu sagen, hey, da haben Sie vollkommen recht, das ist mir auch schon aufgefallen. Und hat dann natürlich angefangen über Party und die, so, was man halt sofort immer sagt, wenn man sich ein bisschen ertappt fühlt. Und sie sagt dann, ja, da haben Sie recht, ach, das klingt gut, dies, das. Und ah, das haben wir auch bitter nötig. Gute Werte brauchen wir wirklich, das finde ich richtig toll. Und dann bin ich aufgesprungen, habe zu ihr gesagt, wissen Sie, das ist ja schwierig am Telefon auch zu erklären, was ich mache. Aber wenn Sie das mal sehen wollen, im Maritimhotel. Ja, das Maritimhotel, das kenne ich, sagt sie. Schmeißt sie sich so einfach bei mir ins Wort. Sag ich, ja, ist schön, dass Sie es kennen. Jeden Sonntag, 9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 18 Uhr, ist ein Gottesdienst von einer Kirche, wo ich Praktikum gemacht habe, weil ich habe in Nürnberg gewohnt, 2 Monate, habe dort Praktikum gemacht. Und gehen Sie da mal hin, dort werden Sie sehen, dass das, wie ich Kirche empfinde und so wie ich mir vorstelle, Kirche zu bauen, dass das nochmal sich unterscheidet von dem, wie andere Leute das auf dem Herz haben, Kirche zu bauen. Und sie hört sich das an, sagt nichts und ich habe gedacht, doppelt hält besser. Ich habe das ganze Tonband nochmal abgespult. Also wie gesagt, gehen Sie ins Maritimhotel, 9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 18 Uhr Gottesdienst, wenn Sie mal Zeit haben. Vor allen Dingen der 18 Uhr Gottesdienst ist gut. Nach einem verkaterten Samstagabend kann man trotzdem noch in Gottesdienst gehen. Also wenn Sie mal Zeit haben, gehen Sie da mal hin, gucken Sie sich das an. Dann können Sie sich auch besser vorstellen, was ich studiere. Und sie natürlich sehr passiv, was ja auch kein Problem ist, sagt dann natürlich, hey, ich schaue mal, ob ich Zeit habe. Ich weiß ja, was maritim ist. Danke für die Infos, ich guck mal. Und ich habe gemerkt, vielleicht wird sie irgendwann mal hingehen. Vielleicht wird sie sogar irgendwann mal hingehen, wenn sie einen großen Zerbruch spürt und sich an das Telefonat erinnert. Aber mein Ziel war es auch nicht, dass sie mir nächste Woche schreibt, hey, ich habe deine Freunde kennengelernt, ich habe dich wiedergefunden, ich war dort. Sondern mein Ziel war, dass sie am Ende Folgendes gesagt hat. Sie sagt, ja, die Konfiguration ist zu Ende, aber eins möchte ich Ihnen noch sagen. Ich hatte noch nie in der Hotline so ein gutes Gespräch. Und das mit den Werten und das, was Sie vorhaben, auch wenn Kirche nicht so meins ist, das klingt richtig gut und das hat mich berührt und das hat mich irgendwie zum Nachdenken angeregt. Und das hat was mit mir gemacht. Und ich kam nicht anders, außer mich bei Ihnen zu bedanken für dieses nette Gespräch. Und dass sie mir da irgendwie ein Stück weit nochmal auch gezeigt haben, was Hoffnung ist. Und ich habe gesagt, danke, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe auf jeden Fall zugehört und auch gesagt, danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören. Auch danke, dass jetzt mein Router wieder funktioniert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und habe aufgelegt. Und ich bin von diesem Telefon weggegangen und ich war in einem Zimmer mit 2 Mitstudenten, die zugehört haben. Und der erste Kommentar, den ich von beiden gehört habe, ist, boah, du bist so ein schleimiger Flirter am Telefon, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, was? Nein, ich habe einfach nur erzählt, wovon ich überzeugt bin. Und dann habe ich den beiden Jungs erzählt, was sie am Telefon gesagt hat. Und das sind Mitstudenten, die werden auch Pastoren. Und die haben dann auch gesagt, hey, ist es nicht das, warum wir Zeugen sein sollen? Es ist eine Wegstrecke zum Glauben. Es ist eine Wegstrecke. Aber wenn ich einen Stein ins Rollen bringen konnte oder einen Stein weiter anschubsen konnte, und sei es über die Schiene Werte, welche Werte habe ich in meinem Leben, was finde ich gut, was sind meine Maßstäbe, wo gleiche ich die ab, dann ist es das gewesen. Dann ist es das gewesen. Und das hat mich so berührt, dass ich das als Zeugnis mitgeben wollte heute Morgen. Es ist nicht schwierig, von dem zu erzählen, wovon wir überzeugt sind. Und das habe ich da auch gemerkt, weil vor 2 Jahren hätte ich das nicht gemacht. Vor 2 Jahren hätte ich wahrscheinlich erzählt, dass ich Musikpastor werde und was auch immer, wenn überhaupt. Aber ich merke, wie diese Botschaft des Evangeliums, wie der Hosea die Gomer zurückgekauft hat, wie Gott Israel zurückgeholt hat, wie Gott durch Jesus Christus uns mit ihm versöhnt, dass diese Nachricht so existenziell wichtig ist und hoffnungsspendend, dass ich nicht anders kann, als davon zu erzählen und immer mehr davon ergriffen zu werden. Amen.